Deutschlandfunk Nova war Update mit Sonja Meschkat.
Dienstreise für 4 Tage, Ziel mehrere Staaten in Westafrika. Entwicklungsministerin Svenja Schulze ist seit heute unterwegs. Fokus der Konflikt in Niger. Inwieweit kann Deutschland überhaupt Einfluss nehmen auf eine diplomatische Lösung? Die Chance ist gering, trotzdem sei es wichtig, dass die Ministerin da ist. So schätzt es Simone Schnabel ein, die ist Politologin.
Ich denke, es ist gerade in der aktuellen Situation wichtig, den Menschen vor Ort zu zeigen, dass man jetzt nicht alle Zelte zusammenschlägt.
Mehr zum Thema im frischen Podcast vom Update heute am 14. August. Wir gucken außerdem, was Italien macht. Die bieten betrunkenen Menschen ein Taxi an, für das sie nichts bezahlen müssen, vorausgesetzt man hat mindestens 0,5 Promille. Gute Idee, also ihr seid da in Ansätzen kritisch.
Könnte ich mir auch vorstellen, dass einige vielleicht die Situation dann als Ausrede auch nutzen, um dann eben doch noch mehr zu trinken.
Mehr zum Projekt und ob das auch was für Deutschland wäre, auch das erfahrt ihr bei uns. Ihr hört zu, das ist schön.
Deutschlandfunk Nova.
Von heute an ist Svenja Schulze, die Entwicklungsministerin und seit Mitte Juli Vorsitzende der Sahel-Allianz, für 4 Tage in Westafrika. Im Fokus der Konflikt im Niger, wo sich das Militär an die Macht geputscht hat. Schulze will sprechen mit Vertretern der ECOWAS-Staaten, also der Westafrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft. Die hatte damit gedroht, zur Not auch militärisch einzugreifen. Deutschland hat schon sehr früh klargemacht, dass man an der Seite von ECOWAS steht. Wir wollen in Deutschland von Nova jetzt klären, wie viel Einfluss Deutschland denn eigentlich hat in der Region. Und darüber habe ich gesprochen mit Simone Schnabel vom Leibniz-Institut Hessische Stiftung Friedens- und Konfliktforschung. Frau Schnabel, bei der Reise soll es unter anderem darum gehen, wie Deutschland eine friedliche Lösung in Niger unterstützen kann. Wie viel Einfluss hat Deutschland überhaupt auf die Region?
Einerseits halte ich den Einfluss Deutschlands in der Region für eher gering. Und andererseits, denke ich, ist es auch ein wichtiges Zeichen einer Präsenz vor Ort, wenn Frau Schulze nun in den Niger reist. Also wir haben gesehen, auch die Top-US-Diplomatin Nuland hat es nicht geschafft, den Anführer der Putschisten, General Tiani, zu treffen. Und gleichzeitig haben wir gesehen, es gab erste Vermittlungserfolge durch religiöse und traditionelle Autoritäten in der Region, die jetzt insofern eine Tür geöffnet haben, als dass sich Tiani eben wieder offen gezeigt hat für Verhandlungen mit der ECOWAS. Das zeigt für mich, auch wenn das noch ein steiniger Pfad ist, dass es eher so aussieht, dass es eine afrikanisch verhandelte Lösung sein muss, insbesondere eben auch aufgrund der Rolle insbesondere Frankreichs in der Region. Und ich halte den Besuch von Frau Schulze insofern auch als ein wichtiges Signal für, um sich ein Bild von vor Ort zu machen, um vielleicht auch zu sehen, welche Auswirkungen die Sanktionen, die man verhängt hat, die insbesondere die Bevölkerung treffen, also die beispielsweise das Schließen der Grenzen und dass man da mal genauer schaut, welche Sanktionen treffen die Putschisten und welche Sanktionen treffen eigentlich die Bevölkerung. Und denke ich auch ein wichtiger, und ich hoffe, dass Frau Schulze das tut, sich mit der nigrischen Zivilgesellschaft zu treffen, um sich dieser Stimme vielleicht auch in den aktuellen Verhandlungen und im nationalen Dialog nochmal eine stärkere Stimme zu geben.
Sie haben jetzt gerade 2 Punkte angesprochen, die ich gerne noch mal ein bisschen vertiefen würde. Zum einen haben Sie Frankreich genannt, zum anderen die Entwicklungsfelder. Fangen wir mal mit Frankreich an. Dieses Land wird ja als ehemalige Kolonialmacht extrem kritisiert. Wie wird denn das jetzt dann bei den Menschen in Niger gesehen? Also gerade wenn wir jetzt nochmal beim Punkt bleiben, wie kann Deutschland unterstützen? Ist das willkommen?
Wir sehen ja im Moment eine sehr aufgeheizte Stimmung, insbesondere gegen Frankreich. Und das betrifft insofern nicht nur Frankreich, als dass eben Akteure wie beispielsweise die Europäische Union und das Engagement der Europäischen Union als von Frankreich gesteuert wahrgenommen wird. Und jede Äußerung Frankreichs, beispielsweise jetzt auch die letzte Ankündigung, eben eine Militärintervention der ECOWAS zu unterstützen, die ist enorm gefährlich. Und es ist, denke ich, wichtig, dass die Bundesregierung jetzt genau schaut, wie sie sich dort in diesem Konflikt positioniert und durchaus auch für eine eigene Position eintritt. Und ich denke, dass anders als Frankreich die Bundesregierung da durchaus auch einen guten Ruf hat, den sie nutzen kann, um Kanäle vielleicht offen zu halten.
Sie haben eben auch schon mal die Entwicklungsgelder angesprochen. Das ist jetzt der zweite Punkt, wo ich gerne noch mal nachfragen möchte. Also Deutschland hat ja als Reaktion auf diesen Putsch in Niger 24 Millionen Euro Entwicklungsgelder eingefroren. Nur die humanitäre Hilfe läuft weiter. Ist das aus Ihrer Sicht der richtige Weg, um jetzt eben Druck zu machen auf die Putschisten? Oder könnte das auch die andere Wirkung haben, nämlich dass sich vielleicht auch Teile der Bevölkerung radikalisieren, weil die Bevölkerung ja vermutlich am ehesten unter den Sanktionen leidet?
Ja, Deutschland, wie Sie schon gesagt haben, hat mit der Suspendierung der Entwicklungszusammenarbeit reagiert, wie auch andere internationale Partner, aber auch nicht alle. Es gibt zum Beispiel auch Belgien, die Zusammenarbeit nicht suspendiert haben. Und ich denke, es ist gerade jetzt wichtig zu schauen. Also einerseits natürlich kann man nicht mit einer Putschregierung weiterarbeiten und andererseits sollte die Bundesregierung aber auch genau schauen, wie eine Zusammenarbeit regierungsfern weiterlaufen kann, so wie das ja auch in Mali und Burkina Faso der Fall ist, da auch kohärent auf diese Putsche antwortet. Und gerade, ich denke, es ist gerade in der aktuellen Situation wichtig, den Menschen vor Ort zu zeigen, dass man jetzt nicht alle Zelte zusammenschlägt, sondern weiterhin präsent ist und ja insbesondere zivile Projekte, zivilgesellschaftliche Akteure unterstützt.
Wie viel Einfluss hat Deutschland darauf, die Situation in Niger diplomatisch zu unterstützen? Darüber habe ich gesprochen vor der Sendung mit Simone Schnabel vom Leibniz-Institut, Hessische Stiftung Friedens- und Konfliktforschung.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Viel Geld verdienen, beziehungsweise sehr viel Geld verdienen, ist ja, je nachdem, wo man so steht in der finanziellen Verwertungskette, relativ. Wir gucken jetzt mal auf die Vorstände der wichtigsten Börsenunternehmen in Deutschland. Und die verdienen im Vergleich zu den Mitarbeitern immer noch irre viel. Und zwar 38 Mal so viel. Das ist natürlich eine Menge Holz, Kohle, wie auch immer. Allerdings nicht mehr so viel wie im Jahr vorher. Da waren die Top-Manager der DAX-Konzerne noch auf das 52-fache des Gehalts eines ihrer durchschnittlichen Beschäftigten gekommen. Huiuiui, mir brummt eigentlich jetzt schon ein bisschen der Kopf aufgrund des vielen Gelds. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Wir sprechen drüber mit Raphael Krämer aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten. Raphael, gib uns doch bitte überhaupt erstmal einen Überblick. Was ist denn da passiert, dass es weniger geworden ist?
Ja, tatsächlich haben wohl wirklich einige Top-Manager und Managerinnen Gehaltseinbußen hinnehmen müssen. Wohl vor allem als eine Folge der Wirtschaftslage, zum Beispiel durch den Ukraine-Krieg und die Nachwirkungen der Corona-Pandemie. Erklärt wird das damit, wie sich das Gehalt der Vorstände zusammensetzt. Das ist nämlich in Teilen oft an den Aktienkurs des Unternehmens gekoppelt und damit sah es ja im letzten Jahr oft gar nicht so gut aus. Der DAX hatte letztes Jahr 12,3% seines Werts verloren. Allerdings kommt auch dazu, dass auch die Ziele für viele Vorstände hochgesetzt wurden. Das erklärt so die Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz. Die hat auch zusammen mit der Uni München diese ganzen Zahlen erhoben.
Wie hoch ist denn das deutsche Topgehalt? Und wer bekommt das?
Ja, nach dem Ranking bekommt das der Chef der Deutschen Bank, Christian Sewing. Und zwar hat er im letzten Jahr insgesamt 9,2 Millionen Euro verdient. Auf Platz 2 kommt dann VW-Chef Oliver Blume mit 8,8 Millionen Euro. Und etwas Neues ist in diesem Jahr der dritte Platz. Auf dem ist nämlich zum ersten Mal eine Frau. Und zwar die Chefin des Chemie- und Pharmaunternehmens Merck, Belén Garijo. Die bekam 8,3 Millionen Euro. Und im Schnitt lag das Gehalt der 40 DAX-Vorstandsvorsitzenden bei gut 5,3 Millionen Euro. Das sind gut 2 Millionen mehr als das Durchschnittsgehalt der Vorstände insgesamt, über das wir ja eben gesprochen haben. Also ein DAX-Chef oder eine Chefin hebt sich beim Geld noch viel deutlicher von den Mitarbeitenden ab. Allerdings im internationalen Vergleich geht es noch viel, viel weiter hoch.
Hui, dann sag mal, was wird da so verdient?
Ja, also nehmen wir zum Vergleich da zum Beispiel Frankreich. Da verdienen Chefs und Chefinnen der Top-Börsenunternehmen im Schnitt knapp 6,5 Millionen Euro im Jahr, also nochmal über 1 Million Euro mehr als ihre deutschen Kolleginnen und Kolleginnen. In der Schweiz liegt der Schnitt nochmal höher, da sind es 7,1 Millionen Euro pro Jahr. Und ganz oben stehen die USA mit einem Durchschnittsgehalt der Vorstandschef der Top-Börsenunternehmen von fast 25 Millionen Euro pro Jahr. Das ist dann wie gesagt, der Durchschnitt. Einzelne Gehälter reichen da an die Grenze von 100 Millionen Euro pro Jahr ran. In dieser Liga spielt zum Beispiel Apple-Chef Tim Cook.
Gut, also das Ganze mit dem Verdienen ist in dieser Liga offenbar auch ein bisschen relativ. Also man braucht sich jetzt nicht zu wundern, wenn ein deutscher Manager auf die USA zeigt und sagt so, Leute, ich verdiene aber zu wenig.
Ja, da klaffen die Verhältnisse aber auch sonst noch viel, viel stärker auseinander. Also da verdienen die Konzernchefs ja in Einzelfällen auch mal das 200- bis 300-fache ihrer einfachen Mitarbeiter. Allerdings erklärt die Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz diese hohen Gehälter in den USA auch mit höheren Anteilen an Aktienoptionen an den Gehältern. Sprich, nur ein kleiner Teil des Gehalts ist fix, der größere hängt am Börsenwert. Das kann natürlich für Spitzensätze sorgen. Theoretisch kann das aber auch nach hinten losgehen. Dagegen lebten deutsche Vorstände dann ziemlich sicher. Hier sei dann etwa 30% der Gehälter fix und der Rest von Börse und Erfolgen abhängig. In den USA liegt dieser feste Anteil demzufolge im Schnitt nur bei 8%. Also allerdings auch, wenn Manager sich beschweren sollten, die Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz sieht es mit dem Gehaltsunterschied von Deutschland zu den USA jetzt nicht so schlimm. Die sagen, das sei kein struktureller Nachteil. Einfach gesagt, also der sorgt nicht dafür, dass sich hier keine Manager und Managerinnen mehr finden.
Auch wenn es in den USA mehr ist, in Deutschland verdienen Vorstände von DAX-Unternehmen weiter sehr gut. Im Schnitt das 38-fache im Vergleich des Gehalts eines durchschnittlichen Mitarbeitenden. Infos dazu bei uns von Raphael Krämer aus den Nova-Nachrichten.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Völlig betrunken Autofahren, das ist keine gute Idee, wissen wir alle, ne? Trotzdem passiert das immer wieder. Italien will daran was ändern und zwar mit einem Projekt, das klingt ungewöhnlich. Seit Anfang diesen Monats, also August, können sich Menschen, die besoffen aus dem Club oder aus der Kneipe stolpern, mit einem Taxi nach Hause fahren lassen und zwar umsonst. Vorausgesetzt, sie pusten vorher einmal und wer mehr als 0,5 Promille hat, der darf dann ins Taxi gratis einsteigen. Die Idee kommt von Verkehrsminister Matteo Salvini, läuft bis September und gilt für 6 Clubs. Kann so die Zahl tödlicher Verkehrsunfälle reduziert werden? Und wäre das eigentlich auch ein Projekt hier für uns in Deutschland? Nova-Reporter Matthias von Lieben.
Ja, die eine Sache ist schlicht die eigene Überschätzung.
Das ist der Verkehrspsychologe Marc Vollrath von der TU Braunschweig. Und er hat mit mir heute mal eine Autofahrt unter Alkoholeinfluss simuliert.
Dass man also die eigenen Fähigkeiten überschätzt und glaubt, man hat das unter Kontrolle. Es funktioniert meistens auch ganz gut, solange es einfach bleibt. Aber wenn dann eben komplexe Situationen stehen, dann passieren Unfälle. Und ich meine, Alkohol macht ein bisschen risikofreudiger. Das nimmt die Angst davor und reduziert eigentlich das vorsichtige Fahren.
Und steigert das Risiko für tödlich endende Verkehrsunfälle. Einen kostenlosen Promille-Shuttle-Service für betrunkene italienische Clubbesuchende, das finden daher viele von euch gut.
Ich meine, 0,5 Promille, zwei Bier bist drüber, oder? Oder zwei Spritz, bist eh schon dabei und seid gefährlich. Und grundsätzlich sollte man mit Alkohol gar nicht fahren, deswegen macht das schon sehr Sinn.
Ja, ich finde das auch richtig gut, weil manchmal ja, ist da ja wirklich die Frage so, wie kommt man nach Hause, auch mit dem Fahrrad vielleicht, ist ja auch nicht immer so sicher.
An sich ist es eine gute Idee. Weiß ich nicht, wie dann die Kosten da dafür sind für die Allgemeinheit, dass man sagt, dass man Leuten, die feiern gehen wollen, noch den Heimweg subventioniert quasi.
60.000 Euro. So viel Haushaltsmittel stellt Matteo Salvini, einst ja italienischer Innen- und heute Verkehrs- und Infrastrukturminister, während der Testphase bis Mitte September für das Projekt zur Verfügung. Jetzt am Anfang machen erstmal nur 6 größere Clubs in verschiedenen Regionen Italiens mit. Die Clubs führen die Alkoholtests selber durch und verteilen beim Überschreiten der Promillegrenze Taxigutscheine an die Betrunkenen. Und die Kosten dafür bekommen sie vom Verkehrsministerium zurückerstattet.
Eine sehr, sehr gute Idee.
Sagt auch Verkehrspsychologe Marc Vollrath.
Gerade Alkohol nach solchen nächtlichen Unternehmungen dann. Und da ist doch zu vermuten, dass dann viele Leute das tatsächlich auch in Anspruch nehmen und damit wirklich effektiv die Unfälle unter Alkohol reduzieren kann.
In Deutschland sind 2021 insgesamt knapp 2600 Menschen bei Straßenverkehrsunfällen gestorben. Fast 7% davon infolge eines sogenannten Alkoholunfalls. Das heißt, allein 165 Menschen starben, weil eine fahrende Person zu viel getrunken hat. Sind Zahlen des Statistischen Bundesamts. und die Wahrscheinlichkeit, bei einem Unfall mit Alkoholeinfluss zu sterben, ist deutlich größer als bei allen anderen Unfallarten, wie zum Beispiel einem klassischen Auffahrunfall.
Also wir haben in Deutschland dasselbe Problem. Wir haben insbesondere auch das Problem Wochenende, nachts, gerade auch junge Fahrer, junge männliche Fahrer, Diskotheken, die häufig auf dem Land sind oder eben Orte, die eben außerhalb sind, wo man nicht einfach mit öffentlichen Verkehrsmitteln hinkommt, gerade nachts auch nicht mehr wegkommt von da. Und da wäre das eine super Idee, sowas auch in Deutschland zu etablieren.
Auch weil sich fast die Hälfte der Verkehrsunfälle unter Alkoholeinfluss 2021 in Deutschland am Wochenende ereignete. Eine 0-Promille-Grenze würde laut Vollrath hingegen gar nicht so sehr helfen. Denn die Fahrenden, die nur etwas mehr als 0,5 Promille Intus haben, seien gar nicht das größte Problem. Denn in fast 3/4 der Unfälle mit Alkoholeinfluss hatten die alkoholisierten Unfallbeteiligten in Deutschland 1,1 Promille und mehr im Blut. Hatten also nicht nur ein bisschen zu viel getrunken.
Ja, die Idee finden wir sehr gut.
Sagt auch Alexander Dragicevic, Vorstands- und Pressesprecher der Taxiruf Köln EG.
Wir betonen auch immer wieder, dass die Taxibranche wesentlich mehr in diesem Bereich leisten kann. Allgemein, wenn die Menschen ausgehen und dann eben Alkohol konsumieren, also sollten sie dann auf das Auto verzichten und dafür ist Taxi da.
Zwar wäre man auch in Deutschland auf staatliche Subventionen für ein solches Projekt angewiesen, seine Befürchtung ist aber eher, dass einige Feiernde ein solches Projekt mit einer Promillegrenze von mehr als 0,5 als Aufruf zu mehr Alkoholkonsum missverstehen könnten, so à la...
Ich muss da etwas mehr trinken, weil so vielleicht liege ich darunter und dann kriege ich die Fahrt doch nicht vom Staat gespendet.
Eine Sorge, die auch italienische Suchtberatungsstellen bereits geäußert haben und die auch von euch geteilt wird.
Wenn man irgendwie so sicher geht, davon ausgeht, Mensch, da komme ich gut nach Hause. Also das glaube ich schon, dass es ja dann eher zu mehr Alkoholkonsum führen würde.
Könnte ich mir auch vorstellen, dass einige vielleicht die Situation dann als Ausrede auch nutzen, um dann eben doch noch mehr zu trinken.
Ein Kompromiss? Den öffentlichen Nahverkehr einfach so ausbauen, dass nachts jede und jeder von überall und zu jeder Zeit sicher nach Hause gebracht werden kann. Mit viel mehr Nachtbussen zum Beispiel. Eine Utopie? Vielleicht. Aber ein bisschen Träumen ist ja durchaus okay, wenn es darum geht, Menschenleben zu schützen.
Gratistaxis fürs Betrunkene. Dieses Projekt gibt es in Italien und unser Nova-Reporter Matthias von Lieben hat sich das Ganze noch mal ein bisschen angesehen und durchgedacht.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Seit ungefähr 2 Monaten können Menschen in Berlin ihre Drogen checken lassen. Das Ganze legal, anonym und auch kostenlos. Und dieses Angebot, das scheint wirklich einen Nerv zu treffen, denn das Interesse ist riesig. Sogar so groß, dass die Stellen, die das eben anbieten, überlastet sind. Justus Wolters aus unserem Nova-Team. Von welchen Zahlen sprechen wir denn da eigentlich?
Laut der Senatsverwaltung für Gesundheit geht es im Moment um fast 50 Proben in der Woche. Und diese Zahl hat die Verantwortlichen des Projekts auch überrascht, auch wenn man wusste, dass es viele Konsumierende gibt, die dafür in Frage kommen könnten. Raphael Schubert ist Teil des Projekts und hat dem RBB erzählt, was für Probleme aber jetzt auch dieses große Interesse mit sich bringt.
Wir haben eine sehr, sehr hohe Nachfrage, weitaus mehr Nachfrage, als wir bedienen können. Das heißt, wir müssen aktuell auch Menschen, die zu uns kommen, abweisen.
Und das ist natürlich eine unbefriedigende Situation für die Drug-Checking-Stellen. Laut der Senatsverwaltung mussten schon 380 Menschen abgewiesen werden seit Beginn des Projekts. Und Grund dafür sind laut den Verantwortlichen, dass es zu wenige Mitarbeitende gibt und dass auch das Labor einfach so an die Kapazitätsgrenzen kommt.
Wenn das so gut angenommen wird, dann wäre es doch sinnvoll, noch mehr Stellen einzurichten und die Infrastruktur dahinter auszubauen. Wird da eventuell schon was geplant?
Also davon ist zumindest für Berlin auszugehen, weil die Nachfrage ja einfach sehr hoch ist und das Problem mit verunreinigten oder auch zu hoch dosierten Drogen einfach sehr groß ist. Aber über genaue Pläne ist noch nichts bekannt. Laut dem pharmazeutischen Koordinator des Projekts, Tibor Harrach, muss man darauf hoffen, dass einfach dafür genug Geld von der Politik kommt.
Kannst du uns eigentlich noch mal so ganz im Groben erklären, wie das in Berlin jetzt läuft? Also wie geht man das an oder was passiert da?
Ja, also im Großen und Ganzen wird einfach versucht, das alles so einfach wie möglich zu halten. Also du kannst zu einer der 3 Stellen dort gehen, gibst da eine Probe deiner Drogen ab. Dazu beantwortest du ein paar Fragen über dein Konsumverhalten, natürlich anonym, und du bekommst ein paar Beratungsangebote. Dann geht geht diese Probe ins Labor und etwa 3 Tage später kannst du dann bei der Abgabestelle anrufen und bekommst dein Ergebnis.
Und wie fallen die Ergebnisse dann aus? Also wie gut oder schlecht sind diese eingereichten Proben dann?
Da zeigt sich auf jeden Fall, dass es sinnvoll ist, diese Drogen testen zu lassen. Also laut diesem pharmazeutischen Koordinator gibt es nach den Proben relativ häufig auch Warnungen.
Dass etwa 1/3 bis fast 50% der Substanzen auffällig sind, das heißt, sie sind entweder überdosiert oder falsch deklariert. Das heißt, da ist was völlig anderes drin, als für das es der Konsument oder die Konsumentin erworben hat. Oder das sind möglicherweise auch gefährliche Verunreinigungen drin.
Also jede Menge Risiken beim Konsum. Und trotzdem gibt es auch Kritik am Drug-Checking. Demnach würde man damit den Drogenkonsum fördern. Die zuständigen Stellen in Berlin, die argumentieren dagegen und sagen im Grunde, ja, konsumiert wird ja sowieso, dann doch bitte Stoff, der nicht noch gefährlicher ist, als es sein muss.
Wenn das jetzt für Berlin so gut funktioniert, wie sieht es denn im Rest von Deutschland aus?
Da könnte es auch bald ähnliche Projekte geben, denn die Bundesregierung, die hat dafür im Juni die Grundlage geschaffen. Die Bundesländer haben jetzt die Freiheit, selbst solche Projekte anzuschieben. Und Tibor Harrach von dem Projekt in Berlin, der erhält da aus ganz Deutschland Anfragen, wie man so ein Drug-Checking-Projekt gut umsetzt.
Beispiel aus Stuttgart wissen wir, dass die da was machen wollen. Köln, Bremen und Hamburg oder auch Leipzig würde gerne Drug-Checking umsetzen.
Und es gibt auch schon andere Länder, bei denen ist Drug-Checking längst völlig normal. Also zum Beispiel in der Schweiz, da fährt man mit dem Drug-Checking-Stellen seit über 20 Jahren relativ erfolgreich.
So lange schon. Okay, also in Berlin sind jetzt gerade mal 2 Monate rum vom Drug-Checking-Angebot. Wie es läuft und wie es angenommen wird, das hat euch unser Nova-Reporter Justus Wolters erklärt. Dank dir.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Vorigen Samstag, dahin springen wir jetzt nochmal zurück, mitten auf der Autobahn in Mecklenburg-Vorpommern. Da ist eine ganze Familie unterwegs in Richtung Berlin und auf einmal Feuer. Es dampft und zischt vorne unter der Kühlerhaube am Motor. Fati hält an auf dem Seitenstreifen, buxiert die ganze Familie schnell raus aus der Karre, geht dann selbst nochmal zurück zum Kofferraum, holt einen Bierkasten raus und fängt an, das Feuer im Motor mit dem Bier zu löschen. 8 Flaschen hat er dafür gebraucht, Auto, Totalschaden, aber der Brand ist eben gestoppt bzw. gelöscht worden. Die Feuerwehr musste dann nur noch die Batterie abklemmen. Herr Weber, krasse Geschichte oder sagen Sie, hätte auch noch schlimmer kommen können?
Originelle Lösung, er wusste sich zu helfen.
Ja, Martin Weber ist das, darf ich euch kurz vorstellen, von der Feuerwehr Bochum. Der kann uns ein bisschen mehr jetzt noch dazu erzählen, ob es generell eine gute Idee ist, mit Bier Feuer zu löschen. Herr Weber, würden Sie sagen, der Mann hat eigentlich instinktiv alles richtig gemacht und richtig gehandelt?
Grundsätzlich waren wir jetzt natürlich beide an der Einsatzstelle nicht zugegen. Von daher ist es immer schwierig, aus der Ferne das zu beurteilen. Aber das, was man den Presseberichten entnehmen kann, hat er ja nun mal das Feuer gelöscht und hat damit in der Entstehungsphase schnell reagiert und damit größeren Schaden verhindert.
Warum funktioniert das denn überhaupt mit Bier?
Bier ist eine Flüssigkeit und besteht zu großen Teilen aus Wasser. Und damit hat man den gleichen Löscheffekt wie mit dem Löschmittel Wasser auch. Also letztendlich das Kühlen. Wasser entzieht dem Feuer die Wärme und somit geht das Feuer dann irgendwann aus.
Wäre es denn was anderes gewesen, wenn es auch ein anderer Alkohol gewesen wäre? Also was Hochprozentigeres?
Natürlich, wenn man jetzt von Spirituosen ausgeht, wo man einen ganz hohen Alkoholgehalt drin hat, dann hätte es natürlich gefährlich sein können. Aber bei den normalen Mischgetränken und Biergetränken besteht da keine Gefahr.
Oder wenn er jetzt nur Apfelsaft im Kofferraum gehabt hätte, hätte er den auch nehmen können wahrscheinlich, ne?
Natürlich, ja, damit kann man sich behelfen, aber man muss natürlich das Ganze nochmal relativieren. Grundsätzlich bei einem Fahrzeugbrand, Fahrzeuge können ganz, ganz schnell sich zu einem vollentwickelten Brand ausdehnen, weil halt einfach in den Fahrzeugen sehr viele Brandlasten drin sind. Das ganze Polstermaterial, die hohen Kunststoffanteile und man darf nicht vergessen, die meisten Fahrzeuge sind Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor und dort hat man halt per se durch den Betrieb des Verbrennungsmotors und die Anbauteile des Motors wie Katalysator und so weiter hohe Betriebstemperaturen und somit wird natürlich, wenn es, wie es meistens der Fall ist, im Motorraum anfängt zu brennen, hat man schon eine hohe Temperatur und da dankt natürlich das Feuer, weil dann hat man sehr viel Energie und dann kann es auch sehr schnell dann halt zu einem ausgedehnten Brand kommen. Also man hat als Laie bei so einem Fahrzeugbrand eigentlich nur eine Chance, wenn man direkt in der Entstehungsphase das Ganze entdeckt und dann halt entsprechend noch reagieren kann mit kleinen Mengen. Ansonsten lieber, wie gesagt, nur mal sicher gehen, direkt die Feuerwehr rufen und dann können wir mit entsprechendem spezielleren Werkzeug in größeren Wassermengen dann halt auch einen schnellen Löscherfolg erzielen.
Ja, wenn es ganz arg kommt, man kann eben auch mal so einen Motorbrand mit Bier löschen, wenn man das Bier denn dabei hat. Wir haben darüber gesprochen, über diese ungewöhnliche Löschaktion mit Martin Weber von der Feuerwehr in Bochum.
Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.